Aber davor möchte ich dich erstmal noch auf die Probe stellen. Und zwar, inwiefern du deine eigenen Lines und Nasheeds kennst.
Man sollte Leuten nicht Steine in den Weg legen, die gute Dinge machen wollen. Hm. Ja, egal in welcher Form. Wenn du siehst, das ist etwas Gutes, das hat einen Nutzen für die Umma, das sind gute Werte, die vermittelt werden, guter Inhalt.
Was denkst du, welchen Rahmen bietet der Islam, ja, um dann seine eigene Persönlichkeit auch wirklich entfalten zu können?
Ein Sheikh Amin Dali, ne? Den hatte mal, ein Bruder von mir hat ihn mal, glaube ich, einen Nasheed von mir geschickt und meinte, was sagen Sie dazu? Ja? Ist das im erlaubten Rahmen? Und er antwortete, beiden Brüder, die haben das doch öffentlich gesagt oder gemacht, kann man noch deren Namen, denke ich mal, erwähnen. Ne? Der eine war Issam Bayan und der andere war Abu Hajar. Hebe meine Hände, wenn nichts mehr geht und bitte meinen Schöpfer, um zu verstehen, warum alles auf der Erde hier wieder vergeht, für das Paradies. Sehe die Schätze der Dunya, sie blenden mich, laufe Gefahr, dass ich mich verlieb. Bitte Allah, dass er mir vergibt. Für das Paradies, lese das Buch bei Nacht, jeder der Buchstaben Hassanat, Rabbi, bedecke mich und meine Liebsten unter deinem Schatten am jüngsten Tag.
Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge vom Gedankenbazar, heute mit einer ganz besonderen Person. Er geht zurzeit auf wie ein Stern und er wird seinem Namen absolut gerecht, er ist wortwörtlich ein roter Löwe. Der Bruder Redline ist heute bei uns zu Gast. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wie geht's dir, Bruder?
Alhamdulillah, danke. Wie geht's dir?
Alhamdulillah, freut mich und es ist mir eine Ehre, dass du heute bei uns im Gedankenbazar zu Gast bist.
Ich sage auch halt für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
Kannst du dich vielleicht für die Zuschauer einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Ismail. Ihr kennt mich, wie gesagt, unter dem Namen Redline. Ich bin ein Nasheed-Künstler, der Nasheed auf Deutsch macht. Und ich bin in der Webentwicklung tätig. Ich habe eine kleine Imkerei mit einem Partner zusammen und freue mich, heute hier zu sein.
Wunder, freut mich auch. Das Wetter ist wunderschön. Ist auch mit Hemd da. Aber hast deine Jacke bestimmt ausgezogen.
Ne? Genau, richtig. Noch nicht so warm. Es scheint schon die Sonne und in ein paar Tagen wird es auch schon wieder richtig warm. Also der Frühling kommt, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Für dich ist das eigentlich also du hast mehrere Gründe fürs Lachen und glücklich zu sein, weil du hast ja vor kurzem eine Tochter bekommen.
Genau, richtig.
Und wie ist das Gefühl eigentlich, so jetzt eine weitere Person in der Familie zu haben? Vor allem das Gefühl, jetzt Vater zu sein.
Alhamdulillah, ist eine sehr große Umstellung, ja, vor allem für die Frau, das muss man auch deutlich machen, ja, weil es gibt ja diese gewisse Zeit und bis das Kind sich, sag ich mal, entwöhnt, wie man sagt, dauert das seine Zeit. Ja, und bis dahin ist die Mutter halt wirklich 24/7 mit diesem Kind beschäftigt. Der Vater selbstverständlich auch, aber es ist halt einfach so gemacht worden, ja, von Allah und es liegt in der Natur, dass dieses Kind erstmal wirklich von der Mutter gepflegt
abhängig
wird,
ist auch, ne?
Abhängig ist, versorgt bestimmt wird. Der Vater kann der Mutter viel helfen, ja, die Lasten nehmen, ne, aktiver werden auch im Haushalt, ab und zu mal das Kind abnehmen, ne, wenn sie auch gewisse Dinge machen muss. So, und Alhamdulillah, ist eine sehr große Umstellung. Ja, sag ich ehrlich, aber es ist was sehr Schönes. Also jedes Mal, wenn du nach Hause kommst und dann dieses Kind da siehst, es ist ein anderes Gefühl, also das muss man echt erleben, um es beschreiben zu können.
Hat deine Tochter schon Ähnlichkeiten zu dir oder kannst du noch nichts erkennen?
Ja, die Leute sagen, sieht ein bisschen wie ich aus, andere sagen, sieht ein bisschen mehr wie meine Frau aus.
Ist sie rötlich so?
Nee, gar nicht. Hat zum Beispiel schwarze Haare, ja, aber Gesichtszüge und so weiter gehen dann in meine Richtung. Aber das entwickelt sich ja noch, ne? Die ist jetzt 3 Wochen alt.
Das stimmt.
Ja. Knapp 3 Wochen alt, Alhamdulillah. Und das entwickelt sich noch.
Also ich kenne das von meiner Nichte aus. Gefühlt nach alle 2 Wochen oder so, die entwickelt sich die ganze Zeit.
Richtig.
Man erkennt sie manchmal nicht wieder.
Ja.
Und ich glaube, das wird so ein langer Prozess sein, wo man so die Entwicklung durchmacht. Und auch, ich glaube, das ist auch echt so ein Genuss, ne, das beobachten zu können.
Ja, definitiv.
Was heißt das für dich so hinsichtlich der Verantwortung? Ich kenne das von mir selbst. Das ist eine Umstellung, wenn man zum Beispiel heiratet, ne? Und man versteht dann, dass man nicht für sich alleine lebt, sondern ist eine weitere Person da, mit der du zusammenlebst. Und wie ist das aber, wenn du dann noch ein Kind hast? Was für ein Verantwortungsgefühl hast du dann dadurch irgendwie empfunden?
Ja, also die Leute haben damals immer gesagt, bevor ich ein Kind hatte, so nutzt die letzte Zeit, die ihr habt. Richtig, nutzt diese letzte Zeit und geht nochmal in Urlaub, macht dies und jenes. Und ich habe es irgendwie verstanden natürlich, weil dann, sag ich mal, ein Kind da sein wird oder ein Mensch, um den du dich jetzt immer kümmern wirst. Du trägst jetzt die volle Verantwortung für das Kind, ne? Und, aber jetzt, wo es da ist, merke ich wirklich so diese, die jetzt Urlaub machen gehen, mal kurz alleine was machen oder privat was machen und das nicht auf das Kind achten, das funktioniert nicht mehr. Ja, deswegen, also es hat sich, es gab eine große Umstellung, ja, aber Alhamdulillah, es ist ein sehr großer Segen. Mhm. Es ist ein sehr großer Segen, der in die Familie kommt dadurch. Und
das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht gewesen, als ich selbst das mitbekommen habe, Alhamdulillah. Und jetzt bist du da als Red Lion, als ein Löwe, der wirklich rot ist. Und woher kommt der Name eigentlich? Also hast du den Namen ausgesucht, weil du optisch auch so wegen der Rötlichkeit, oder?
Ich kann mich nicht mehr genau an den Moment erinnern, wo dieser Name mir gegeben wurde oder gefallen ist. Ich weiß nur, dass er irgendwann gefallen ist. Mhm. Auf Deutsch meine ich. Okay. Jemand meinte irgendwie ja roter Löwe oder dergleichen. Kam es mir wirklich in den Kopf geschossen, Red Lion. Und manchmal hast du auch diese Momente bestimmt, wo dir etwas einfällt, ein gewisser Name oder eine Idee oder eine Projektidee oder sonst was und du denkst, ey, das ist es. Aber das ist dieses richtig voll, du bist voll überzeugt davon. Du bist absolut überzeugt davon, du denkst, das ist es. So wird das weitergehen oder das werde ich tun, weil man hat oft Ideen, wo man denkt, ja cool und das wäre mal eine coole Idee. Aber dann hast du Sachen, wo du sagst, ey, das ist jetzt wirklich ein Einschnitt in dein Leben. Okay. Diese Idee oder dieser Name, der gefallen ist oder dergleichen. Das ist bei mir öfter der Fall und mit Red Lion war das dasselbe. Ja.
Also ich habe es am Anfang schon erwähnt gehabt, bis für mich persönlich sehe ich das. Es ist ja ein Meilenstein, was man so vielleicht im deutschsprachigen Raum betrachten kann, so einen Muslim zu haben, der Nasheed macht, der singt, aber mit einem schönen Inhalt, wo keine Schimpfwörter fallen und sehr schöne und qualitative Lines dabei sind. Und vor allem dein letzter Nasheed, wo du ja auch mit Video aufgenommen hattest, ne, Videoformat, das ist ja mashallah durch die Decke gegangen. Und hast du das eigentlich so erwartet gehabt? Bist du davon ausgegangen, dass es anders sein wird als die anderen? Mhm. Und wie war eigentlich so deine eigene Reaktion darauf?
Ja, also was ich beobachtet habe, war, dass die Nasheed seit As-Sahaba exponentiell gestiegen sind. Ne? Genau, das war der erste. Oder? Nee, der vor 4 Jahren war Al-Furqan. Das war wirklich so ein spielerisches Ding. Ich meinte, ich release mal was, mal sehen, wie das ankommt. Und dann letztes Jahr, 2020, habe ich wieder Gas gegeben. As-Sahaba halt veröffentlicht. Und seit As-Sahaba dann, sag ich mal, versucht, konstant abzuliefern. Ich habe gesehen, dass es exponentiell gestiegen ist, die Viewerzahlen und auch allgemein, wie es sich verbreitet hat. Mhm. Und nach dieser Statistik, sage ich mal, wusste ich oder ich bin davon ausgegangen, dass Khair mit Video sehr gut laufen würde. Mhm. Also ich bin davon ausgegangen, dass es 100.000 Klicks nach einem Monat haben würde. Die anderen hatten 100.000 Klicks so nach 6 Monaten vielleicht und dergleichen. Ich bin davon ausgegangen, dass nach einem Monat 100.000 Klicks kommen wird. Dann am Ende waren es, glaube ich, nach 6 Tagen oder so 150.000, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das heißt, der hat sich sehr schnell verbreitet, weil natürlich visuelle Darstellung das Ganze nochmal interessanter macht.
Mhm. Ja? Kommt da die Botschaft dann besser rüber oder was denkst du von das?
Ich denke ja, weil man kann gewisse Sachen halt dann visuell auch darstellen. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, wenn du nicht weiter weißt, bete Istikhara, dann siehst du jemanden, der das halt, sag ich mal, so darstellt. Okay. Natürlich muss nicht jede Sache, die gesagt wird, auch irgendwie dann dargestellt werden. Das wird auf Dauer vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, ne? Aber ich denke, es brennt sich mehr ein auch in den Köpfen. Ja? Es wird ein bisschen nachhaltiger.
Ja, also der Nasheed hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Das Projekt grundsätzlich segnen. Amen. Und ich bin gespannt auf die weiteren. Du hast ja Stadtplanung studiert, ne? Und bist Grafikdesigner, hast eine eigene Produktion. Honigproduktion hast du auch am Anfang erwähnt gehabt.
Richtig.
Und jetzt singst du auch so islamische Nasheeds. Und was ist eigentlich deine Motivation für diesen Aktivismus?
Ja, also ich muss sagen, dass ich schon damals, ja auch zur vorislamischen Zeit, sehr abenteuerlustig war oder neugierig. Mhm. Ja, also ich mochte es mal, neue Dinge zu probieren, zu schauen, wie diese laufen, ob man diese Sachen kann, gewisse Fähigkeiten mal anzustoßen. Ne? Zu schauen, guck mal, wie funktioniert das eventuell, wie ist es hiermit mal so ein jetzt ganz banales Beispiel, ein PC auseinanderzubauen, da ein bisschen rumzufummeln und so weiter, wo andere Leute zum Beispiel sagen, oh, da fasse ich nichts an, rumgefummelt und ist kaputt gegangen. Dann beim zweiten wusste ich halt, was ich nicht machen soll, damit der kaputt geht und habe dann ein bisschen mehr dazu gelernt. Das heißt, man war immer schon etwas neugierig, ne? Wollte die Sachen, ein bisschen Erfindergeist haben Und mit den Jahren hat sich diese Sache nochmal verstärkt, weil man wird älter, man wird reifer, man sammelt Lebenserfahrung. Mhm. Man lernt Menschen kennen, man lernt Gruppen kennen. Mhm. Ja? Man lernt Menschen mit verschiedenen Mindsets kennen. Ja? Und das hat mich dahingehend motiviert, dass ich dann auch aktiver wurde, sodass ich zum Beispiel mich selbstständig gemacht habe irgendwann. Mhm. Ja, weil ich gesagt habe, guck mal, es reicht mir, dass ich jedes Mal in den Jobs meinen Chef fragen muss, ob ich zu Jumma darf. Mhm. Mein Chef fragen muss, ob ich hier beten darf. Probleme mit
Willst du so unabhängiger werden, vor allem was das Praktizieren betrifft, dass absolut. Du nicht eingeschränkt wirst.
Absolut, das war so die erste Sache, dass man unabhängig wird wirklich. Und Alhamdulillah, Allah hat den Weg dafür geebnet. Ich habe viel Dua dafür gemacht, ich habe meine Taten gesetzt und er hat den Weg geöffnet. Und Alhamdulillah, es ist heute sozusagen, hat sich das Ganze manifestiert. Und es läuft gut, Alhamdulillah. Und dasselbe mit der Imkerei. Ne? Da war ein Bruder zum Beispiel, den ich schon lange kenne.
Du hast ja 40.000 Mitarbeiter, meinst du, ne?
80.000, Bruder, 80.000, wenn man es so sagt. Also wir haben gerade 4 Bienenvölker, in einem sind 20.000. Ja, das heißt, man könnte ca. 20.000, man könnte sagen, es sind ca. 80.000 Mitarbeiter. Und wir haben uns nach langer Zeit getroffen, der Bruder und ich. Wir kannten uns aus der vorislamischen Zeit flüchtig. Mhm. Haben wir uns getroffen und dann haben wir gemerkt, dass wir beide sehr interessiert sind an den Geschöpfen Allahs. Mhm. Bienen, Spinnen, Ameisen, Honig. Ja, das, was diese Geschöpfe auch produzieren. Mhm. Honig, wir haben uns viel darüber unterhalten. Wir haben gemerkt, dass wir dieselbe Leidenschaft teilen. Ja, mhm. Und da sind wir dann Hand in Hand sozusagen in das Honigbusiness auch eingestiegen. Einerseits um diese Heilung, die Allah, wie er sie im Koran erwähnt, unter den Menschen zu verteilen. Und andererseits, um gemeinsam dieses Projekt zu starten, damit man gemeinsam auch wachsen kann.
Gab es aber schon Vorkenntnisse, also Erfahrungen, die ihr einfach mitgenommen habt? Oder war das wirklich so ein richtig Risikogeschäft mäßig, dass man einfach nur die Interesse hat und unbedingt den Schritt wagen will?
Es gab Vorkenntnisse in dem Sinne, dass ich damals Honig gekauft habe, abgefüllt habe, etikettiert habe und weitergekauft habe. Qualitativ guten Honig. Das war das Erste, was ich so gemacht hatte. Und der Bruder zum Beispiel, sein Bruder in der Türkei ist zum Beispiel ein Imker, der sehr viele Völker hat, hunderte Völker hat und dergleichen. Mhm. Und dementsprechend hatten wir beide schon irgendeine Verknüpfung dazu gehabt. Mhm. Und dann, als wir zusammen losgelegt haben, haben sich diese Kenntnisse halt, sag ich mal, nochmal gestärkt und wir sind selber auch in die Produktion gegangen, denn wir wollten nicht nur kaufen und verkaufen, sondern auch selber wirklich produzieren, damit wir genau wissen, was für eine Qualität wir liefern und bieten, weil es halt von uns kommt. Und wenn wir zu dem Nasheed-Projekt kommen, und da ist die Sache halt, dass man damals zum Beispiel auch Musik gemacht hat, gerappt hat und irgendwann mit dem Praktizieren erkannt hat, dass diese ganze Szene einen sehr schlechten Einfluss auf die Jugend hat. Auf die Kinder hat. Wenn du kleine
warst
Kinder...
Warst du in diesem Geschäft schon vor, also zum Beispiel vor der Zeit, wo du, oder bevor du gewisse islamische Sensibilitäten entwickelt hast, ne? Hast du dich auch da schon mit Musik so beschäftigt gehabt oder auch gesungen oder gerappt?
In der vorislamischen Zeit? Hm? Ja, da hatte ich, wie gesagt, da hatte ich gerappt, da hatte ich Musik gemacht, relativ bekannt in meinen Kreisen und etwas darüber hinaus. Mhm. Ja, das heißt, Bestätigung war da, dass man scheinbar ankommt. Okay. Ja? Und der Punkt halt, sag ich mal, ne, wo das Ganze dann in islamische Züge bekommen hat, in islamische Bahn gelenkt wurde, war der Punkt, wo ich verstanden habe, diese Fähigkeit habe ich erhalten von Allah. Wer oder was hat dir je gesagt, dass du damit aufhören musst? Nur weil du es damals zum Schlechten genutzt hast. Mhm. Nutze es doch jetzt fürs Gute.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, Mashallah. Und wenn wir so diese persönlichen Aspekte kurz abgesprochen haben, beziehungsweise ein bisschen detailliert haben, können wir gerne, wir werden uns inshallah inhaltlich auf diesen Punkt auch fokussieren, diese Persönlichkeitsentfaltung, Selbstverwirklichung, ne? Und ich sehe das ja auch an deiner Art, wie du es gerade beschrieben hast, dass du von vornherein so eine gewisse Bereitschaft mit dir gebracht hast, neue Dinge auszuprobieren, ja, und vor allem deine Charakterzüge mit in gewisse Projekte hinein zu involvieren und nicht irgendwie sich umstellen zu müssen, ne? Und aber davor möchte ich dich erstmal noch auf die Probe stellen. Und zwar, inwiefern du deine eigenen Lines und Nasheeds kennst. Ja, da würde ich dir gerne einzelne Lines kurz vorlesen und du musst erraten, von welchem Nasheed das ist.
Schade.
Ja. Bereit?
Ja.
Okay, ich fange mit einem einfachen an. Ich reiß Shaitans Kingdom down.
Denn ich weiß, das Paradies ist mein Kindestraum. Shaitan ist da, nur um dich zu besiegen. Kehre zurück.
Kehre zurück.
Kehre zurück.
Das stimmt. Okay, die erste Frage hast du gut beantwortet. Aber die anderen sind ein bisschen schwieriger, hoffentlich. Okay, dann kommt der zweite. Das Gedenken deines Schöpfers wird den Druck in deiner Brust lockern und das Leid befreien.
Dua.
Das stimmt. Sieh deine Fehler ein, du bist nicht fehlerfrei.
Aber Yawm al-Qiyamah wird kommen und der Tag der Gerechtigkeit. Al-Furqan.
Sicher?
Sieh deine Fehler ein, du bist nicht fehlerfrei. Doch, Al-Furqan.
Ja, das stimmt.
Ja. Das ist richtig, den Wer wird Millionär mit mir gemacht, ne?
Ja, Bruder, ich musste dich ein bisschen unter Druck setzen.
Ja.
Okay, dann, warum alles auf der Erde hier vergeht für das Paradies?
Das ist der Preview, der auf Insta ist. Ja? Der ist noch nicht veröffentlicht.
Name? Das ist eine Schieße.
Für das Paradies. Für das Inshallah. Paradies. Wer weiß, vielleicht wird der Titel noch geändert.
Schöner.
Ja.
Ja, ja, sie sagt doch halt. Inshallah, du hast auf jeden Fall schnell geantwortet, hätte ich nicht erwartet, aber anscheinend bist du wirklich leidenschaftlich dabei. Ich würde, also natürlich macht es auch Sinn, vielleicht gewisse Themen anzusprechen, um das mit weiterzugeben. Gewisse eigene Erfahrungen, die du selber gesammelt hast, damit auch andere Geschwister davon profitieren. Und ich habe die Wahrnehmung, dass wenn man über sozusagen das Profil des Muslimseins spricht oder über den Muslim spricht, der islamische Sensibilitäten hat, der grundsätzlich den Islam ernst nimmt und auch praktiziert, dann kommen einem immer so die Bilder von einem Imam in den Kopf. Man stellt sich den Muslim als jemanden vor, der grundsätzlich zum Beispiel nur in der Moschee vorzufinden ist mit Tasbih und Koran, ohne diese Sachen klein zu reden. Und wenn wir uns aber grundsätzlich die Jugendlichen anschauen, sehen wir, dass sie ja nach Vorbildern Ausschau halten. Und oft sozusagen als Fußballer kennen wir bestimmte Persönlichkeiten, die zum Beispiel Brot vom Spielfeld geräumt haben und gewisse islamische Werte auch nach außen repräsentieren. Aber von der YouTuber-Szene und Rap-Szene her gibt es kaum einen Muslim, der wirklich islamische Werte auch nach außen sozusagen symbolisiert und auch nach außen trägt. Mhm. Und diese negativen Vorbilder, sage ich mal, haben natürlich einen Einfluss auf die Jugendlichen. Und irgendwo schreckt dieses falsche Muslim-Profil dann ab. Richtig. Man denkt sich, ich kann mich dann in meiner eigenen Person nicht als Muslim verwirklichen. Ich kann mich nicht selbst verwirklichen. Mhm. Und ich sehe aber in dir, dass du eigentlich sehr schön deine eigene Art als eine neue Facette im Islam wiedergefunden hast und das auch auslebst. Und hier wäre dann sozusagen meine konkrete Frage, was denkst du, welchen Rahmen bietet der Islam, ja, um dann seine eigene Persönlichkeit auch wirklich entfalten zu können? Mhm. Und wie war das sozusagen dann auch bei dir?
Meiner Meinung nach, beziehungsweise den Meinung, den ich folge, natürlich nicht aus meinem eigenen Kopf, mache ich meine Dinge ohne musikalische Begleitung. Ja, also es sind keine Instrumente drin oder Schlagzeug oder dergleichen. Es ist alles mit der Stimme produziert. Alles, was ich an Text schreibe, ist alles im halalen Rahmen, ist mit Wissen sozusagen verbunden. Und das ist das Paket, das ich dann sozusagen in den Markt reinwerfe. Mhm. Und was ich den Menschen anbiete sozusagen. Ja.
Bevor du dir die Entscheidung oder bevor du diese Entscheidung getroffen hast, ne, zum Beispiel jetzt auch, wenn man den Islam ernster nimmt, dann fängt man ja eigentlich zum Beispiel zuerst an, Tajweed zu lernen, ne? So den Koran zu lesen, den Koran zu verstehen, grundsätzlich sich Wissen anzueignen. Es ist eigentlich untypisch und das bewundere ich an dir und das muss eigentlich so gefördert werden, dass man sich grundsätzlich die Frage stellt, okay, worin war ich denn vorher schon stark? Was ist mein Charakter eigentlich? Was sind meine Stärken, die ich schon habe? Und wie kann ich diese Stärken mit in den Islam hineinfließen lassen? Wie kann ich das ich bin sozusagen, wenn ich sage, ich gehe den islamischen Weg jetzt, ich schlage einen neuen Weg ein in meinem Leben. Und das heißt ja nicht, dass ich meinen Charakter ablegen muss, dass ich meine Eigenschaften ablegen muss. Und das kann man auch nicht. Du kannst ja nicht dein Typ einfach ablegen. Ja, du kannst feinschleifen. Und war das aber für dich so eine schwierige Entscheidung, diesen Schritt mal zu wagen? Weil es gibt ja keinen Role Model, der das schon gemacht hat.
Richtig,
in dem Sinne,
ja.
Ne?
Ja.
Hast du da eigentlich nicht befürchtet, dass du zum Beispiel auch irgendwie Gegenwind bekommst? Ja, im Sinne von Befürchtung heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, dass jemand voll hart mit dir reden muss oder so, ne? Aber man hat so Bedenken, die man vielleicht grundsätzlich hat, weil man hat ja so einen Prototyp Muslim immer vor den Augen und man schreitet jetzt aus diesem Prototyp Muslim irgendwie raus.
Mhm.
War das nicht so eine Hürde, die du überwinden musstest?
Ja, doch, man hat Angst. Man hat Angst und am Anfang kommt Gegenwind und das ist bei jeder Sache so, die vorher nicht bekannt war oder die vorher noch nicht so gemacht wurde.
Mhm.
Ja, selbst wenn diese Sache gut ist, es immer Gegenwind geben. Und es ist Gegenwind auch gekommen am Anfang. Ja, was ist das? Und ist doch albern und mach doch lieber so und mach lieber dieses und jenes. Aber ich habe auch damals schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, die anderen Projekte, die ich gestartet habe und so weiter, ich habe immer gelernt, wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann zieh es durch. Weil diese, wenn Allah Segen reinpackt, dann wird es funktionieren.
Mhm.
Und wenn du es durchziehst, mit Sabr standhaft dabei bist, auch wenn es längere Zeit dauert, dann wird diese Sache funktionieren. Und selbst diese Leute, die dich am Anfang kritisieren, verstummen dann und werden dann sogar am Ende vielleicht Supporter oder sind einfach ruhig. Das reicht auch schon, weißt du, wie ich meine? So, weil man sollte den Leuten nicht Steine in den Weg legen, die gute Dinge machen wollen. Ja, egal in welcher Form. Wenn du siehst, das ist etwas Gutes, das hat einen Nutzen für die Umma, das sind gute Werte, die vermittelt werden, guter Inhalt und so weiter, dann sollte man supporten in meinen Augen oder sozusagen kann das ruhig sein.
Ja.
Ja, aber nicht dagegen, dagegen angehen oder Schlechtes dagegen sagen.
Ja.
Weißt du, wie ich
meine? Du hast ja sehr schönes gesagt, du meinst, das befindet sich ja alles im Rahmen des Islams, ne? Und dass das Mascha so viel Segen auch hat, das sieht man ja. Ich meine, wenn ich mir die Kommentarleiste angucke, wie viele Geschwister immer reinkommentieren im Sinne von, wenn ich irgendwie keine Lust habe, dir zu beten, höre ich mir den Nasheed und das motiviert mich zum Beispiel, ne? Und da sieht man plötzlich, dass so ein Stil, eine Botschaft zu vermitteln, auch einen großen Einfluss auf die Muslime grundsätzlich hat.
Richtig.
Ne? Dass man dadurch motivierter wird, sogar den Islam ernst zu nehmen.
Genau.
Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Stilistiken. Ja? Wenn ich irgendwie zum Jumma-Gebet gehe, ja, zum Freitagsgebet und der Imam wird jetzt nicht was singen, weil der Charakter von dieser Situation ist, dass man eine Predigt hält. Und Prototyp Muslim sein, Islam verkörpern, heißt ja nicht, dass du immer eine Predigt halten musst, sondern du kannst es ja, diese wunderschönen Gedanken des Islams kannst du ja anders verpacken. Und dieses anders verpacken ist dann deine Eigenschaft oder deine Stärke, die Allah dir gegeben hat und die nutzt du und du hast auch so viele erreicht dadurch. Also allein das zeigt mir eigentlich, wie sehr es auch fruchtet. Ne? Und ich denke, also eine Sache, die ich auch gerne hier betonen möchte, ist, wenn ich den Satz nutze, dass es nicht den Prototyp Muslim gibt, dann meine ich damit eigentlich, im Rahmen und in den Grenzen, die der Islam gibt, da gibt es Vielfalt. Da gibt es unterschiedliche Charakterzüge, unterschiedliche Stärken und Schwächen, die man nutzt. Und solange der Rahmen vom Islam gegeben ist, ja, und solange man sich in diesem Rahmen befindet, kann man sich entfalten,
Richtig.
Kann man sich selbst verwirklichen. Ja, und wir lernen ja auch schon hier. Also ich denke, es gibt so grundsätzlich so einige Hürden, die wir auch von Kind aus mitbekommen, ein bisschen so im Bildungssystem, dass man sich selbst verwirklicht, selbst entfaltet, sei es karrieretechnisch, sei es sporttechnisch. Und dann denkt man sich, wenn ich jetzt den Islam praktiziere, muss ich irgendwie mit meinem Sport aufhören. Ja, oder muss ich mit meiner Leidenschaft aufhören, wenn ich irgendwie gerne singe oder so, wenn ich irgendwie gerne Sport treibe oder irgendwie Geld verdienen möchte. Aber so ist es ja eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja so, dass der Islam sehr viel Rahmenbedingungen schafft, dass jeder sich wirklich darin entfalten kann. Ja, du hast ja den Nasheed über die Sahaba. Ja, die Ashab des Propheten sind deine Gefährten. Und das Schöne ist, man erkennt daran schon, wie unterschiedlich jeder war. Ja, so, was denkst du, inwiefern findest du diese Entfaltungsmöglichkeiten im Islam auch innerhalb dessen, was du zum Beispiel bisher gelesen hast.
Ja.
Was hat dich dazu zum Beispiel auch motiviert, dich darin bestätigt zu fühlen?
Also erstmal denke ich, dass diese Individualität, ja, natürlich sollen wir keine Egoisten werden. Ja, und jeder will mit dem Kopf durch die Wand seine eigenen Leidenschaften und Träume und so weiter durchsetzen. Wir müssen auch zusammenarbeiten. Ja, oft müssen wir gemeinschaftlich arbeiten. Eine ganze Umma ist eine Gemeinschaft, die an einem Strang ziehen muss. Aber das bedeutet nicht, dass das Individuum sich, sag ich mal, wie ein Roboter, ja, alle müssen gleich programmiert sein. Das ist absolut kontraproduktiv. Du hast die Leute, die alle gleich denken, alle sich im selben Rahmen bewegen und man gar nicht mehr rauskommt. Ja, du brauchst Leute mit diesen verschiedenen Fähigkeiten, die keine Angst haben, ihre Fähigkeiten einzusetzen, die früher Fähigkeiten hatten in der Jahiliyyah, dann im Islam Angst haben, sich wieder an diese Fähigkeiten ranzutasten. Warum? Weil sie nur Schlechtes damit verbunden haben damals. Ja, aber manchmal musst du diese schlechten Dinge, die du gemacht hast und so weiter, nehmen, ja, beiseite werfen und dieses ganze Ding einmal reinwaschen und damit wieder Gutes bewirken. Beispielsweise der Sportler, der damals zum Beispiel Sport gemacht hat und, keine Ahnung, sich mal freizügig bekleidet hat und dann draußen trainiert hat. Das ist doch nicht schlimm. Ja, nee, jetzt kannst du dich fit anziehen. Du kannst Muslime gemeinsam organisieren. Hey, wir trainieren hier zusammen und dergleichen. Mhm. Kannst du so ein kleines Projekt starten? Wenn du jemanden hast, der damals Videos gedreht hat, zum Beispiel für Rapper und dergleichen, die vielleicht schlechten Content gebracht haben, musst du ja nicht aufhören jetzt. Kannst heute Videos drehen mit gutem Content, mit guten Leuten. Mhm. Und stell mal vor, alle, jeder würde seine Fähigkeiten und Gaben weglegen, nur weil er damals keine guten Erfahrungen damit gesammelt hat oder weil er es für Schlechte genutzt hat. Ich denke, das ist genau, wo der Scheitan auch anknüpft.
Stimmt. Ne?
Wo der Scheitan anknüpft und sagt, ey, damit hast du doch damals Haram gemacht.
Das ist
gemacht,
so abschreckend dann auch, ne?
Richtig.
Also sehr, sehr abschreckend, wenn ich dann wissen würde, ich muss mich irgendwie in einen Charakter hineinschlüpfen, der ich nicht bin, dann denke ich mir, okay, dann will ich lieber den Weg nicht gehen.
Ja.
Ja? Und natürlich gibt es dafür sehr viele Ursachen, ne, warum man überhaupt so diese Gedanken vom Prototyp Muslim hat. Ja, und aber es ist wichtig, dass man grundsätzlich diese Gedanken mal auflöst, dass man aufzeigt, wie eigentlich das so auch funktioniert. Ne? Und das Interessante, es gibt einen sehr schönen Hadith des Propheten, er sagt, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala erschuf Adam aus einer Handvoll Erde, die er von überall auf der Erde erfasste, so kamen die Söhne Adams wie die Erde hervor, manche rot, schwarz, weiß oder gelb, unter ihnen gibt es Leichtigkeit, Trauer, Schlechtigkeit und Güte. Ja, und wenn wir an sich nur die Gefährten des Propheten angucken, wir sehen, wie unterschiedlich sie waren. Ein Abu Dhar, der eher enthaltsam war, verglichen mit einem Abdurrahman eben auf, der ein Millionär war, ja, das sind ja extrem Unterschiede. Das sind auch Extreme, die man so miteinander auch aktuell gerade so vergleicht. Oder der Prophet sagte, er beschrieb Umar radiallahu anhu, ja, mit Nuh alayhi salam, und dann beschrieb der Abu Bakr mit Isa alayhi salam. Er sagt, der eine hat einen rauen Charakter, der andere ist sanftmütiger. Aber er sagt nicht, der eine ist schlechter, der andere ist besser. Mhm. Ja, sondern er hat seinen Charakter und seine Berechtigung und seine Art, wodurch er den Islam sehr stark vorangebracht hat, und der andere hat eine ganz andere Art. Ja, oder der Sahabi Zayd ibn Thabit, kennst du vielleicht. Und seine Geschichte ist sehr, sehr interessant, was Persönlichkeitsentfaltung und Selbstverwirklichung betrifft. Er wurde mit jungen Jahren zum Propheten gebracht in Medina, und der Prophet hat gehört, dass dieser Junge mit jungen Jahren schon viele Koranverse auswendig gelernt hat, und das hat ihn sehr erfreut. Und er hat ihm dann die Aufgabe gegeben, dass er Hebräisch lernen soll. Ja, damit er sozusagen den Briefverkehr zwischen den Juden übersetzen kann und auch schreiben kann. Und dieser Sahabi hat tatsächlich in 15 Nächten hat er Hebräisch gelernt, schreiben und lesen. Und dann hat er in 17 Tagen Aramäisch gelernt. Das heißt, der Muslim hat nicht gesagt, irgendwie, du sollst jetzt auf den Markt gehen und irgendwie Händler werden, sondern er hat konkret auf seine Stärken das runtergebrochen. Und das ist eigentlich eine Herausforderung, die wir uns bewusst sein sollen. Du hast jetzt eine Tochter bekommen. Ja? Das heißt, deine Aufgabe ist theoretisch zu gucken, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen und wie kann ich sie persönlich fördern.
Genau.
Ja, und genauso wie wenn ein Imam in der Moschee ist. Ich meine, man muss doch gucken, okay, jeder Typ ist doch anders.
Richtig.
Und wenn jeder anders ist, warum nutze ich seine Stärke nicht?
Genau.
Ja, und das auch so irgendwo, also dieses Mindset zu bekommen, ist ja sehr, sehr wichtig. Vor allem für uns Muslime so in Europa.
Es wäre auch einfach diese riesige, geballte Power, wenn jeder wirklich schauen würde. Natürlich, nicht jeder hat die Fähigkeiten oder die Kapazitäten, darüber hinauszugehen, was der Großteil der Menschen macht. Ne? Also es ist ja immer ein großer Teil der Menschen, sag ich mal, oder vielleicht auch der Muslime, sind oft wie Schafe, die immer diese Führung brauchen. Aber dann gibt es Leute, die sind selber oder beziehungsweise haben selber das Mindset oder die Kapazitäten, Anführer zu sein, ne? Oder diese Schafsherde zu leiten. Und diese Leute, ne, von diesen wird es oder gibt es viel mehr, denke ich, als wir öffentlich überhaupt sehen. Ja, sie sind nur noch nicht rausgekommen oder aus ihren Löchern gekrochen, sage ich mal. Ja, weil das Potenzial dieser Oma ist riesig, gewaltig. Ja,
was hast du zum Beispiel beobachtet? Also hast du zum Beispiel bei bestimmten Brüdern gewisse Fähigkeiten beobachtet und immer so Ratschläge gegeben? Was hast du zum Beispiel
Also von den Menschen, die man alle jetzt kennengelernt hat, ja, oder von den Leuten, die man auch jetzt kennenlernt, durch Social Media, durch Instagram und so weiter, die einem schreiben, man merkt, das sind so viele talentierte Menschen und nicht mal nur Menschen, die irgendwie singen oder rappen können. Das ist ja nur ein Bereich, ja, sondern Leute, die viele andere Talente haben, ne, zum Beispiel grafische Talente oder handwerklich und so weiter. Aber sie nutzen es alle immer nicht aktiv für den Islam, weil sie keine Plattform dafür finden oder selber auch einfach nicht wissen, ja, wo fange ich denn jetzt an? Weil manche Leute sind dann nicht die Leute, sag ich mal, die sich alles selber zusammensuchen und ihr Projekt starten, sondern sie wollen dann irgendwo in ein Konstrukt rein, wo sie das direkt umsetzen können. Irgendwas muss schon fertig sein. Gibt es schon ein Projekt oder eine Firma oder dergleichen, wo ich jetzt einfach reingehen kann und meine Fähigkeiten einsetzen kann für den Islam? Deswegen schreiben mir auch Leute und sagen, hey, kann ich ein Feature machen und dergleichen. Warum? Er will direkt mit rein in dieses Konstrukt, weil das dann leicht ist, weil ich sozusagen ihn an der Hand nehmen kann und ihm alles leicht mache, aber selber die Sache zu starten, selber dann ein Solo, Nasheed mal zu veröffentlichen, die ganzen Sachen, die mal damit zusammenhängen, Studio, Melodie produzieren, Aufnahme, Marketing, ne, Video erstellen und so weiter, da scheitert es dann. Ne? Oder da verlieren viele auch die Motivation, weil das wie ein Berg an Aufgaben wirkt. Ne? Ja. Und da wollen sie dann lieber an ein Konstrukt rein oder irgendwo, wo es schon fertig ist.
Was schon läuft, ne?
So. Ne? Wo ihnen schon der Kuchen vorgebacken wurde sozusagen. Stimmt. Und deswegen, Potenzial ist riesig. Nur es fehlt vielleicht hier und da einfach an den Möglichkeiten, die wir selber auch schaffen. Ne? Wir, die Leute, die auch, sag ich mal, Gas geben. Wobei ihr mit dem Podcast ja auch eine Plattform jetzt bietet, ne? Für die Leute. Ich biete mit den Anasheed inshallah eine Plattform bald auch für Menschen, die die auch mit reinkommen wollen, die Potenzial haben. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, inshallah.
Ja.
Und auch für die Leute, die halt gerne, die halt damals gerne Musik gehört haben, ne, dass man für sie eine Brücke baut zum Koran.
Ja? Auch bessere Alternativen schafft, ne? Richtig. Weil ich meine, wenn man diese Stärken, die man hat, nicht für das Gute und für den Islam nutzt, dann entsteht doch ein Vakuum.
Richtig.
Ja. Und dieses Vakuum wird ja leider von nur negativen Sachen gefüllt. Das heißt, es ist eine Tatsache, dass wir hier mit Musik groß werden. Ja, und das heißt, wenn es keine Geschwister gibt, die hier Alternativen schaffen, es ist dann unwahrscheinlich, dass Millionen von Jugendlichen sich dann denken, okay, dann höre ich nichts mehr. Sondern dann wird man auf andere Sachen zugreifen, die dich einfach negativ beeinflussen, wo von oben bis unten nur noch Schimpfwörter benutzt werden.
Genau.
Und du ein Ohrwurm bekommst und mit diesen Gedanken die ganze Zeit in deinem Alltag irgendwie damit zu tun hast. Und also es erhebt sich ja nicht aus der Welt, wenn man einfach Dinge ignoriert. Ne? Und aber das, was du zum Beispiel machst, geht sehr stark in Richtung, und ich merke das bei vielen Geschwistern, wenn man so sieht, dass jemand Parkour macht beispielsweise, dass seine Stärke hat er schon vorher gemacht, aber macht er, während er praktiziert, immer noch und nimmt irgendwie Videos damit auf und veröffentlicht sie, dann siehst du einfach bei jüngeren Geschwistern, die sehen das als richtig was Cooles. Ja, deswegen, sie stellen dann so interessante Verknüpfungen her, nach dem Motto, er ist Muslim, er betet, und deshalb kann er Salto machen. Aber diese schöne Verknüpfung, die man herstellt, das ist doch das Schöne, was man auch eigentlich bewirken möchte.
Genau. Oder er ist Muslim, er betet und macht trotzdem Saltos.
Zum Beispiel.
Das heißt, das zeigt, es schließt scheinbar das eigentlich aus.
Es widerspricht sich.
Es ist scheinbar auch nicht komisch, so etwas zu machen. Ja. Ja, es ist cool, dass man solche Hobbys hat oder sich so fit hält oder solche
Sachen. Und genau in diese Richtung soll es eigentlich gehen. Richtig. Also was denkst du, ist es möglich oder wie könnte man es schaffen, dass es cool wird, den Islam zu leben?
Brücken bauen. Alles abreißen und kaputt zu machen, was man vorher gemacht hat, denke ich, erfahrungsgemäß,
also ist alles nicht zu das Schlauste. Meinst du?
Ist nicht das Schlauste, weil zum Beispiel jetzt auch die Sache, wenn man damals Musik gemacht hat, wenn man damals, keine Ahnung, Sport gemacht hat, wobei Sport ist jetzt, anders sagen wir Musik gemacht hat und dann alles abreißt einfach, vorbei, das ist alles schlecht und so weiter. Das hinterlässt eine Leere in dir, weil das war auch ein Teil deines Lebens. Es hinterlässt eine Leere in dir und natürlich muss man sie mit dem Koran füllen, aber einige schaffen diesen Sprung oder diesen Übergang nicht oder fallen immer wieder da rein, dass sie im Auto, ne? Dass sie im Auto mal wieder Musik hören. Und deswegen bauen wir Brücken. Wir bauen Brücken, schau mal. Es geht ja auch nicht darum, dass du dein Leben lang jetzt Nasheeds hörst und so weiter. Das ist ja nicht die Hauptintention. Es ist eine Brücke, dass du wieder zum Islam kommst oder die islamische Inhalte vermittelt werden und du verstehst und nachdenkst, sagst, ja, Mann. Tahajjud beten, weißt du? Oder zum Beispiel im Khair, in dem letzten, ne? Das ist ja wirklich auch allgemeiner gehalten. Und da haben mir auch Leute, die nicht praktizieren, die wirklich gar nicht praktizieren, haben mir geschrieben und meinten, dass sie das richtig zum Nachdenken gebracht hat. Wenn man sagt, schau in den Himmel und dann sag mir, was du siehst, siehst du Zufall oder Perfect Creation? Allein so ein Satz, weißt du? Und dann denkt er darüber nach, sagt, das stimmt eigentlich. Weißt du, und er praktiziert nicht mal. Das heißt, du baust eine Brücke für ihn und vielleicht geht er dann und sagt, ich will mal sehen, was im Koran dazu steht. Ich möchte nicht, dass er die ganze Zeit an meinem Nasheed festhängt und das nur noch hört, sondern natürlich, dass er rübergeht. Und Alhamdulillah, das ist bei vielen der Effekt. Ne?
Ja, also das ist auch nicht Sinn und Zweck der gesamten Sache. Ne?
Richtig.
Es gibt schon eine Entertainment-Branche und man braucht jetzt nicht diesen Spektrum einfach mehr zu fördern, damit es einen ablenkt, sondern was man eigentlich hier macht, ist ja Denkanstöße zu geben mit neuen Stilistiken einfach.
Genau.
Vor allem, wenn man sich dadurch selbst nochmal verwirklicht, hat man eine extra Motivation. Ne? Das heißt, es geht eigentlich darum zu sagen, dass jeder Mensch einen eigenen Typen, eigene Stärke, eigene Charakterzüge hat und dass der Islam diese nicht aufhebt, sondern dass jeder mit seiner Stärke ja sogar die höchste Stufe im Paradies dadurch erlangen kann.
Ja.
Ja, und das ist ja das, was den Islam so besonders auch macht. Das heißt, im Endeffekt kann es sein, dass das, was du gerade machst, dein Schlüssel für das Paradies ist. Schade. Wenn jemand stark in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, wenn er sehr stark Empathie empfindet und das ihn dazu motiviert, irgendwie Arzt zu werden, ja, oder Lehrer zu werden und er das für das Gute, für den Islam nutzt, dann fördert ihm das ja, weil er hat eine extra Motivation. Und hier geht es eigentlich auch das, genau diese Sache auch ein bisschen hervorzuheben, ne, dass man nicht individualistisch denkt, dass man in erster Linie sich nicht denkt, dass sich die Dinge ausschließen, entweder Islam, ja, oder die Selbstverwirklichung, sondern dass man hier verstehen soll, dass es nicht den Prototyp Muslim in diesem Sinne gibt, sondern solange es im Rahmen des Islams ist, kannst du dich selbst verwirklichen.
Absolut. Ja?
Und du sollst dann diese Stärken kannst du nutzen, um die Muslime voranzubringen, Gutes für die Menschen zu tun.
Ja, und der Punkt der Selbstverwirklichung, das finde ich sehr wichtig, was du sagst, weil das ist auch einer der Antriebe, die der Mensch haben kann, durch den Tag oder durch sein Leben auch zu schreiten, mit diesen festen Zielen, mit den Projekten oder Fähigkeiten, die er hat, alles dafür zu geben. Ne? Seine Zeit, sein Geld, den Stress, alles dafür zu opfern, dass diese Sache, beziehungsweise dass man diese Brücken baut für die Menschen, dass sie damit mehr vom Islam lernen, ne? Oder zu gutem Inhalt kommen, zu guten Taten kommen. Und diese Selbstverwirklichung, wenn das ein Mensch durchziehen kann, ne, das ist ja bei, wie heißt diese eine Pyramide, wo die Selbstverwirklichung der höchste oder letzte Punkt ist, ne, weiß nicht, Maslow'sche Pyramide oder dergleichen, wo es halt heißt, die Grundbedürfnisse sollen gedeckt sein, dann Sicherheit oder Sicherheit ist, glaube ich, darunter. Und das höchste Ziel war, also das höchste Ziel dieser Bedürfnisse war die Selbstverwirklichung. Und wenn du diesen Punkt erreichst, jeder Muslim, und ich denke, jeder Muslim kann das erreichen, sobald er an den Punkt kommt, wo er die Fähigkeiten, die er hat, die ihm Spaß machen, für den Islam einsetzt. Ja, dann kann er den Punkt der Selbstverwirklichung erreichen. Dann wird er dadurch die ganze Zeit Benzin tanken für seinen Antrieb. Weil manche tanken das anderswo. Ne? Sie tanken das dann durch andere Sachen und Dinge. Aber ich denke, der Muslim kann es durch diesen Punkt sehr schön tanken.
Das stimmt, ja. Ja. Das ist auch, also, wenn man diesen inneren Kampf in sich hat und irgendwie sein Lebensziel in einen Konflikt mit dem Islam sieht, dann entstehen ja dadurch eigentlich mehrere Gefahren. Ne? Auf der einen Seite ist es, dass man komplett auf den Islam verzichtet, das ist die erste Gefahr, oder aber man versucht, diese Selbstverwirklichung irgendwie in Harmonie zu bringen, aber erkennt nicht die klaren Grenzen und Linien dadurch. Das heißt, wenn ich mir denken würde, ich möchte gerne anfangen mit Musik, singen, mit islamischen Inhalten, aber in einem Pop-Style mäßig. Ja, also man kann leicht die Grenze doch überschreiten und da muss man ja auch aufpassen, dass man weiß, es gibt einen Rahmen und innerhalb diesen Rahmen darf ich mich bewegen. Ja, und wenn ich darüber hinausgehe, schade ich mir und den Mitmenschen um mich herum. Und das heißt, mit einem Bewusstsein eigentlich auch an diese Sache anzugehen.
Genau.
Und das ist sehr, sehr wichtig.
Das ist auch sehr wichtig, weil Scheitan kommt ja mit Dingen, die, wo er weiß, dass er sich damit bekommen kann. Ne?
Hm.
Ich meine, er hat den Menschen ja tausende Jahre studiert.
Ja.
Er weiß genau, wie der Mensch tickt.
Er kennt uns besser als wir uns
richtig
selbst.
Richtig. Und du hast nicht dieselben Prüfungen wie ich. Ne? Hm. Und umgekehrt genauso. Und genauso haben wir nicht dieselbe Prüfung wie ein Präsident.
Hm.
Ne? Die werden anders geprüft durch Shaitan, ne? Durch ihre Realitäten. Und die Realität, sage ich mal, eines Nasheed-Künstlers, ne, kann ich dir sagen, ist, dass der Shaitan kommt und sagt zum Beispiel, ja, Instrumentale und so weiter, klingt doch viel atmosphärischer und da kommt noch viel mehr Power rüber und dergleichen.
Ja, ja. Hast du diese Gedanken oft? Oder bekommst du es
anfangs,
von außen mit?
Anfangs, sagen die Leute das? Anfangs kam es ab und zu, mhm. ja. Aber mittlerweile denke ich, dass Shaitan mich damit gar nicht mehr kriegen kann, weil ich habe das schon komplett aus meinem Kopf gestrichen. Das ist für mich gar keine Option mehr. Ich habe es damals auch beim letzten Podcast, ich sage es hier auch nochmal gerne, wenn ich irgendwann Instrumentale benutzen sollte oder normal Musik machen sollte, so, inshallah,
dann deabonnieren.
Ja, macht mich kaputt einfach. Ja. Wirklich, ich sage es jetzt auch hier live, inshallah. Weil ich denke, Allah packt doch Baraka in diese Sache, weil er sieht, dass wir uns an seine Grenzen halten, dass wir unser Bestes geben, das Beste Mögliche, wie wir das im guten Rahmen durchziehen können. Und deswegen funktioniert das auch, denke ich. Und Shaitan kommt natürlich hiermit, damit, dann kommt er mit anderen Sachen, dann kommt er vielleicht mit Hochmut. Wenn immer wieder Leute schreiben, Mashallah, Achi, Mashallah, oder so schöne Stimme und so weiter. Sie wissen aber nicht, dass sie damit einen kaputt machen können. Ja, weil es gibt Leute, die können mit so etwas nicht umgehen. Die bilden sich dann wirklich ein, dass sie krass sind oder dergleichen. Und das wäre für mich tödlich. Wenn ich Hochmut bekommen würde, würden auch meine Texte, die Dinge, die ich mache, meine Intentionen wären kaputt.
Stimmt.
Ne? Ich würde nichts dieser Taten wirklich ernten können am Ende.
Ja. In der Öffentlichkeit zu stehen, ist schon eine Herausforderung.
Ne? Es ist eine Herausforderung, aber Alhamdulillah, wenn man eine Umma hat, die einen supportet und die einen unterstützt, dann ist das ganz anders, wie wenn es andere Menschen sind oder andere, wenn ich normal Musik machen würde und diese ganzen anderen Leute, die dann halt Musik hören und so weiter, das ist eine viel größere Fitna. Die Sachen, was die dann einem schreiben, machen oder beleidigen oder was auch immer, ja, ne? das ist in der Umma nicht der Fall. In der Umma gibt es immer einen ganz kleinen Teil, ne? Die haben immer irgendwas gegen dich oder gegen das, was du machst. Aber der Großteil ist sehr unterstützend, hilft dir, bietet dir Hilfe an, supportet dich, sieht die Intentionen, ne? Und auch das Gute dahinter. Wunder. Ja. Und teilen es nicht aus anderen Gründen. Nach dem Motto, ja, hier, keine Ahnung, ne, mehr Geld oder hier oder mehr Fame oder was auch immer.
Ne? Das stimmt, ja. Du meinst ja auch am Anfang, dass du dich ja eigentlich damit beschäftigt hast, bevor du damit angefangen hast, ne? Im Sinne vom Singen, ist es erlaubt, welche Rahmen gibt es und so. Und gibt es da bestimmte, wie soll ich sagen, Imame, die irgendwie eine Rückmeldung gegeben haben oder bestimmte Leute, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, und er als Prediger bekannt sind zum Beispiel. Wie sind die dann zum Beispiel damit umgegangen? Weil das ist ja was Neues.
Als sie von meinem Projekt mitbekommen haben?
Ja, als sie das gehört haben, deine Sheets.
Direktes Feedback habe ich von zwei Leuten gehabt. Mhm. Also nicht direkt zu mir, sondern in ihren Livestreams oder Videos.
Okay.
Ja, und die beiden Brüder, die haben das ja auch öffentlich gesagt oder gemacht, kann man auch deren Namen, denke ich, mal erwähnen. Ne? Der eine war Issam Bayan und der andere war Abu Hajar, der Bruder. Ich kennt ihr bestimmt, ne? Ja, beide.
Kenn ich.
Und bei Issam Bayan war es so, ich habe es nur mitbekommen, ne? Das haben mir Leute erzählt, bei Abu Hajar auch. Bei Issam Bayan hat er einen Livestream gehabt und da hat jemand gesagt, reacte mal auf As-Sahaba. Man hat der As-Sahaba gehört und er hat es kritisiert. Er sagte, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Krieg gehasst hat und hier wird der Krieg glorifiziert. Dann habe ich den Bruder direkt angeschrieben. Ne, wozu jetzt irgendwie schlecht über ihn denken oder dergleichen. Vielleicht hat er es ja anders gemeint, vielleicht ist der Kontext irgendwie anders. Habe ich ihn angeschrieben, ihm gesagt, guck mal, ich habe gehört, dass du dies und jenes meintest oder beziehungsweise ihn nochmal nach der Meinung gefragt. Dann habe ich ihm auch nochmal erklärt, schau mal, in dem Nasheed wird doch Abu Bakr erwähnt, ne, radiallahu an, und andere, die nicht mit Krieg verknüpft sind in diesem Nasheed. Aber Krieg oder Kampf war ein Teil der Geschichten dieser Leute. Und in dem Nasheed wird es überhaupt nicht glorifiziert. Ne? Ja, es wird an einer Stelle gesagt, zum Beispiel Khalid bin Walid, der rasende Löwe, erlebte den Krieg. Und das ist Fakt. Ne, es gibt eine Aussage von ihm, wo er sagt, die Schlacht auf dem Feld ist mir lieber als die Hochzeit.
Eigentlich eine Wiedergabe der Geschichte. So
richtig, und glorifizieren dazu motivieren und dergleichen. Mhm. Das ist überhaupt nicht die Intention und ich denke, das haben auch alle verstanden, die das hören. Außer vielleicht ein kleiner Teil, die sich was anderes dabei denken.
Ja, ja.
Und der Bruder ist sehr korrekt darauf eingegangen, hat es verstanden und hat mir trotzdem diesen Rat halt mitgegeben und ich denke mir dann auch, Tamam, beim nächsten Mal achte ich darauf, wie ich vielleicht die Sache formuliere, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
Ja,
ja, das heißt, er hat sehr gut darauf reagiert. Da sehe ich dann auch, guck mal, Leute ansprechen, direkt fragen, mit denen kommunizieren, das löst alle Probleme. Ja? Und Gruß an den Bruder, ja, Issam Bayan. Der Bruder Abu Hajar, dem wurde auch etwas zum Reagieren geschickt und zwar kehre zurück.
Das Video habe ich gesehen.
Ja, und er hat es anfangs belächelt. Ja, nehme ich ihm auch nicht übel, weil er zum ersten Mal so etwas gehört hat und wahrscheinlich gar nichts mit Rap und Musik und so weiter zu tun hat. Mhm. Er hat das belächelt am Anfang. Aber ich denke, desto mehr er auf den Text gehört hat, desto mehr hat er gemerkt, ey, okay, hier, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Weißt du? Und dann hat er am Ende auch einen Freund, irgendeinen Rapper-Kollegen diesen Track gezeigt. Dieser Rapper-Kollege, weiß ich nicht, hat irgendwie seltsam darauf reagiert. Khair, ja. Abu Hajar hat gutes Feedback gegeben, hat danach auch As-Sahaba gehört und so weiter, hat mich danach auch in anderen Dingen supportet, ja, geholfen. Und auch Jazakallah Khair an den Bruder. Und jetzt andere, also du hast ja gefragt, ob Imame, ne, speziell oder Leute, sag ich mal, die mit Wissen.
Genau, es geht ja darum,
Wissen vermitteln,
geht ja darum, dass das immer noch so ein Prototyp Muslim vorherrscht, ne?
Richtig, und, ja.
Das bricht dir irgendwo, das zerbricht dir irgendwie diese Vorstellung.
Die Sache ist ja jetzt zum Beispiel bei dem Bruder Abu Hajar, um das nochmal kurz zu erwähnen, der ist ja wirklich aktiv auf Wissensvermittlung die ganze Zeit online unterwegs ne, und lernt auch bei seinen Schuyuch und dergleichen. Ne? Und Issam Bayan ist ja ein Influencer, würde ich mal sagen, der auf TikTok und so weiter ist und immer kleine Denkanstöße gibt und dergleichen, aber nicht wirklich jetzt Unterrichte gibt. Ne?
Ja.
Und jetzt aber wirklich Schuyuch oder dergleichen zum Beispiel, ein Sheikh Amin Dali, ne? Den hatte mal ein Bruder von mir, hat ihn mal, glaube ich, einen Sheet von mir geschickt und meinte, was sagen Sie dazu? Ja, ist das im erlaubten Rahmen? Und er antwortete, ich höre keine Instrumente raus. Ja? Mhm. Ich höre keine Instrumente raus. Ja? Aber er ist ja auch schlau, er hat nicht gesagt, das ist erlaubt oder dergleichen, weil man solche Sachen schnell aus dem Kontext reißen kann. Und weiter. Er hat gesagt, ich höre keine Instrumente raus. Ja? Ansonsten war das Feedback von noch privaten Leuten aus meinem Umkreis, Leute, bei denen ich auch zum Beispiel lerne oder gelernt habe und dergleichen, war, dass sie es gut finden, dass sie den Inhalt gut finden. Andere meinten, finden sie auch gut, ist okay, aber sie würden es eher bevorzugen, Koran zu hören statt Anashid. Ja, aber kann man so leicht sagen, aber es gibt halt Menschen, die sind nicht auf diesem Wege oder in diesem Modus, wo sie sagen, okay, ich höre mir jetzt gar nichts mehr an und höre jetzt einfach nur noch Koran alternativ, sondern sie brauchen diese Brücke. Muss man den Menschen manchmal auch erklären, denke ich. Ja, selbst wenn ein Lehrer oder ein Gelehrter ist, muss man den manchmal erklären, dass vielleicht eine andere Hikma dahinter auch herrscht, wenn man diesen Weg beschreitet, wenn er trotzdem erlaubt ist. Weil die Gesellschaft, die Jugendlichen und so weiter, wir kennen sie besser als ihr. Ihr seid ein bisschen älter. Ihr kommt vielleicht aus anderen kulturellen Backgrounds. Habt eure Leute sozusagen ihre.
Auch eine ganz andere Situation. Also, dieser Punkt ist von dir sehr, sehr wichtig, Bruder.
Ja.
Damit man auch ein bisschen Missverständnissen vorbeugt, ne? Wir leben in einer anderen Gesellschaft als vielleicht jene Imame oder Geschwister, die älter sind und irgendwo anders aufgewachsen sind und dann hier nach Deutschland gezogen sind. Die Situation ist hier ein bisschen anders. Hier gibt es neue Herausforderungen, ne? Sei es auf bildungstechnischer Ebene, privat, Social Media, alles ist anders auch. Ne? Und das heißt, man sollte darauf Rücksicht nehmen, aber das heißt nicht wiederum, dass irgendwie das rechtfertigt, dass man irgendwie auch ganz anders damit umgeht, ne? Dass man irgendwie trotzdem die Grenzen überschreitet, die der Islam uns sehr schön so auch darlegt. Das heißt, beide Sachen muss man eigentlich immer so in Harmonie bringen. Und also ich finde, inshallah kam zumindest dieser Gedanke an und dass es auch eine Motivation sein soll für die Geschwister, dass man wissen sollte, jeder hat seine Stärken, seine Kapazität, seine Interessen und im Rahmen des Islams kann er das, soll er das auch verwirklichen. Die besten Beispiele sind die Sahab, die Ashab des Propheten, seine Gefährten. Und wir sehen auch, wie sehr das inshallah auch Früchte mit sich bringt. Ne? Wir wissen ja nicht, vielleicht in Zukunft, wenn jemand sagt, dass er ein Geschäftsmann werden will, soll er das machen? Soll er seine Millionen verdienen? Soll er sich ein wunderschönes Auto kaufen, solange er seine Zakat gibt, ja, und irgendwie nicht mit Zins zu tun hat? ist doch alles gut.
Genau.
Und wenn er dadurch Arbeitsplätze schafft für Schwestern, die wegen des Hijab Schwierigkeiten haben, dann hat er den Muslimen noch einen Beitrag dazu gegeben, den ich nicht füllen kann. Das ist ein Vakuum, was ich nicht füllen kann, was vielleicht der Imam nicht füllen kann, aber was du dann füllen kannst. Das heißt, dein Beitrag ist dann auch ein viel größerer in diesem Bereich.
Absolut.
Und jeder ergänzt sich da auch wunderschön. Und bevor wir aber zum Schluss kommen, würde ich Jalla dich bitten, wenn du magst, dass du vielleicht aus irgendeinem Bereich oder aus irgendeinem Naschid vielleicht irgendwie ein paar Lines liest, singst.
Allah, lass mich überlegen. Vielleicht kann ich ja einen kleinen Preview in die weiteren Zeilen geben von Für das Paradies.
Ja? Das wäre wunderschön.
Inshallah.
Brauchst du Beatbox im Hintergrund? Das Beatbox. Ist ja auch eine Stimme.
Das geht schon so, inshallah. Lass mich kurz überlegen, wie er anfing.
Ja.
Genau, hebe meine Hände, wenn nichts mehr geht und bitte meinen Schöpfer, um zu verstehen, warum alles auf der Erde hier wieder vergeht. Für das Paradies. Sehe die Schätze der Dunya, sie blenden mich, laufe Gefahr, dass ich mich verlieb. Bitte Allah, dass er mir vergibt. Für das Paradies. Lese das Buch bei Nacht, jeder der Buchstaben Hassanat. Rabbi, bedecke mich und meine Liebsten unter deinem Schatten am jüngsten Tag.
Mashallah. Ja? Ich freue mich schon darauf. Mashallah. Sehr, sehr tiefe Bedeutungen. Mega Allah, man dich reichlich belohnen, Bruder.
Amin uns alle, Bruder.
Und gibt es vielleicht abschließende Worte, die du mitgeben würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte den Muslimen allgemein, auch jeden, der diesen Podcast geschaut hat, inshallah sagen, dass egal welche Fähigkeiten oder Talente du damals hattest, oder mal gemerkt hast, dass du diese und jene Sache gut kannst, arbeite daran, baue das aus und nutze es für den Islam, nutze es für das Gute und bitte Allah darum, dass er dir hilft, diese Fähigkeit für das Gute zu nutzen. Ja, denn jeder von uns wurde mit Fähigkeiten geboren. Keiner wurde geboren und hat nicht irgendeine Sache, die er gut kann. Ja, und wenn du diese Sache trainierst, wird sie besser werden, ja, wird sie stärker werden und du kannst sie für das Gute nutzen und damit deine Tatenbücher füllen, inshallah, mit guten Taten. Und dann Yawm al-Qiyamah wirst du hoffentlich Berge sehen von guten Taten, die du gesammelt hast durch diese Fähigkeit, die du genutzt hast auf dem Weg Allahs.
Inshallah. Vielen Dank dafür. Vielleicht als kurze abschließende Frage, was sind die nächsten Projekte, die vielleicht auf uns warten?
Die nächsten Projekte sind auf jeden Fall einige Anaschite noch kommen. Mhm. Ja, und zum Ende des Jahres plane ich ein Album zu veröffentlichen. Das heißt, am Ende des Jahres werde ich mit der Planung starten und vielleicht 2022 am Anfang könnte das Ganze rauskommen.
Mhm.
Und ich plane inshallah noch eine andere Sache, aber bei dieser Sache bin ich der Auffassung, dass erzähl den Leuten nicht deine Pläne, sondern zeig ihnen deine Ergebnisse. Bei dem Album habe ich das jetzt so angeteasert, ja, weil das sowieso früher oder später kommen wird, inshallah. Ja, aber bei dieser anderen Sache wartet, bis die Ergebnisse kommen, inshallah.
Bin gespannt. Ja? Komm. Bin gespannt, Bruder. Du sagst nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ich sag noch für die Einladung.
Eine Ehre.
Wir waren mir auch
sehr gefreut.
Vielen Dank.
In diesem Sinne, sagt nochmal und vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Und teilt unsere Beiträge auf Insta. Und YouTube findet ihr uns auch wieder auf den ganzen Plattformen. Teilt sie, damit wir noch mehr Leute erreichen können. Vergisst nicht, uns zu abonnieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.